Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Maidons Meinung und natürlich herzlich willkommen, Alfred.
Ja, hallo auch.
Wir haben diverse Themen heute, diverse Einzelwerte, auf die wir blicken wollen. Wir haben aber auch wieder zu Beginn der Sendung einen Marktüberblick vorangestellt und mit dem starten wir auch gleich mal jetzt zu Beginn der Sendung. Wir sehen exemplarisch gleich den Dow Jones hinter uns eingeblendet, aber wir könnten auch irgendeinen anderen Index zeigen, denn es leiden momentan ja die meisten Indizes. Es gibt viele verschiedene Einflussfaktoren, immer noch die Zinsängste. Jetzt kommt so ein bisschen die Angst vor einem Shutdown in den USA mal wieder ins Spiel. Und saisonal ist jetzt auch immer noch nicht, aber wir nähern uns vielleicht, die beste Zeit für Aktien.
Genau, also kurz zu dem Shutdown. Das ist ja wie so das Murmeltier, so ein bis zweimal im Jahr kommt das auf den Tisch. Mal ist es weniger schlimm, mal ist es schlimmer. Am Ende einigt man sich dann doch immer und das wird auch diesmal so sein. Die Frage ist, wie schlimm wird es wirklich? Ich glaube, 1. Oktober ist der Stichtag, vielleicht schaffen wir es ja vorher. Also ist für mich jetzt eigentlich kein Thema. Klar, für kurzfristige Spekulanten interessant, aber das ist sicherlich nichts, was die Märkte länger oder auch nur mittelfristig bewegt. Die Zinsen, ist das eine ganz andere Geschichte. Das bewegt die Märkte sicherlich auch langfristig. Wir haben immer noch sehr hohe Zinsen und das wird wohl auch eine ganze Zeit lang so bleiben. Aber auch hier, man gewöhnt sich dran. Und wenn man mal sich anschaut, wie die Wirtschaft gelaufen ist, trotz der stark steigenden Zinsen, dann kann man eigentlich sehr zufrieden sein. Also eigentlich ist alles gar nicht so schlecht, wie es vielleicht viele sehen. Und da kommen wir gleich noch drauf. Wir haben das tatsächlich von der Jahreszeit her das Schlimmste eigentlich hinter uns. Was nicht so schön ist, das sieht man hier beim Dow Jones, wir haben die 200-Tage-Linie, noch nicht nachhaltig unterschritten, aber wir haben hier mal aufgesetzt, hier waren wir leicht runter. Also es ist schon nicht so ganz unwichtig für den Dow Jones und wir hatten gestern den größten Tagesverlust seit März. Wobei, das waren 400 Punkte, klingt viel, aber das war nur, ich glaube, 1,3% und das ist nun wirklich nicht viel. Also insoweit ist eigentlich alles noch im Rahmen des Normalen und ja, hier sehen wir tatsächlich die Saisonalität. Ich glaube, es für den S&P geht nur bis 2018 zurück, bis 1980, aber da hat sich jetzt in den letzten Jahren noch nicht so viel geändert. Man sieht eigentlich ganz gut, dass tatsächlich der August und der September die einzigen Monate sind mit einer negativen Performance. Der September der mit Abstand schlechteste Monat und danach kommen 4 sehr gute Monate. Also jetzt kommt eigentlich so die allerbeste Zeit des Jahres saisonal im Herbst. Und dann auch noch in den Januar hinein. Der Oktober ist natürlich schwierig, weil im Oktober gab es ja diese ganz großen Rückschläge. Der Crash 1987 war im Oktober. Wenn man jetzt rausrechnen würde, wäre der Oktober sogar noch besser. Also insoweit sind wir saisonal jetzt auf einem guten Weg, in der guten Zeit. Und nochmal, set in May and go away and remember to come back in September.
Ja, noch haben sich nicht alle daran erinnert. Also, oder sie warten, bis der September
zu Ende ist. Es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Ich glaube, Freitag hörte September auf und nächsten Montag haben wir dann schon wieder, haben wir dann endlich den September hinter uns und den Oktober gestartet.
Ja, hoffen wir mal, dass die Kurse dann auch dementsprechend sich dann wieder positiv präsentieren. Zum Start in den Oktober, wir schauen jetzt auf ein paar Einzelwerte und starten gleich mal mit der Aktie des Tages. Das ist heute Amazon, ein Tech-Wert, der zuletzt ja auch ein bisschen gelitten hat.
Ja, sehr, deutlich sehr sogar.
Gelitten.
Ja.
Es gab verschiedene Faktoren. Zum einen, was positiv ist, sage ich mal, sie investieren jetzt auch in ein KI-Startup, Anthropic.
Ja, 4 Milliarden Dollar, ja.
Also ordentlich. Man war ja so auf dem KI-Schirm, hat man Amazon jetzt noch nicht so gehabt zuletzt. Auf der anderen Seite gibt es eine Kartellklage wegen Praktiken beim Marktplatzgeschäft, die jetzt auch wirklich eingereicht
wurde. Das hat auch gestern dann zu einem recht ordentlichen Kursstoß geführt. 4% hat die Aktie verloren und auch in den letzten Tagen zuvor ja schon sehr schwach, weil man das schon vermutet hat. Jetzt gibt es diese Klage von der Wettbewerbsbehörde, von der FTC. Das ist die Lina Khan, eine junge Frau, die schon sehr früh sich gegen Amazon positioniert hat und die auch schon einige Klagen durchgeführt hat, mehr oder weniger erfolgreich, eher weniger erfolgreich. Jetzt gibt es diese Klage gegen den Marktplatz. Es gibt ja viele Händler, die über diesen Marktplatz bei Amazon verkaufen. Und da nutzt Amazon seine Marktmacht aus. Da stelle ich mir immer die Frage, wenn ich einen Marktplatz erstelle für andere, dann gebe ich ja die Regeln vor. Und die anderen können entscheiden, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Und eigentlich ist das die ganze Geschichte. Und wenn die Regeln so sind, dass es sich nicht mehr für die anderen lohnt, dann machen sie ja nicht mehr mit. Und ich weiß nicht, was man da jetzt falsch machen kann. Klar, es wird sicherlich Untersuchungen geben, die gibt es ja schon und am Ende wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, ähnlich wie auch bei den vorangegangenen Anschuldigungen, da ging es um Verletzung der Privatsphäre, was ich deutlich schlimmer finde. Da musste Amazon, ich glaube, 30 Millionen Dollar zahlen, da war die Sache erledigt. Es wird sich ein bisschen hinziehen, das wird den Kurs belasten und es wird auch immer wieder kommen, wie bei allen großen Konzernen gibt es immer diese Monopolvorwürfe. Das war bei Microsoft über Jahrzehnte so und das wird bei Amazon nicht anders sein. Das wird immer wieder kommen und insoweit auch immer wieder den Kurs belasten. Aber rückblickend waren das dann immer gute Einstiegschancen. Die Frage ist nur, wie weit der Amazon-Kurs noch fallen kann. Man sieht hier, das sieht nicht mehr ganz so schön aus, wenn man, ja, 200-Tage-Linie ist in Sichtweite und ja, dieser Aufwärtstrend ist auf jeden Fall dahin. Jetzt müssen wir mal schauen. Es gibt auf jeden Fall jetzt keinen Grund für Langfristinvestoren, sich von Amazon zu trennen, weil man jetzt Angst hat, Amazon wird zerschlagen. Mhm. Es gibt auch diese Zerschlagungsüberlegungen schon sehr lange, sowohl für Amazon als auch für die anderen großen Tech-Unternehmen. Auch da wage ich mal zu bezweifeln, dass da am Ende irgendwas Handfestes dabei rauskommt. Ja, insoweit alles nicht gut, aber langfristig hat das jetzt, glaube ich, keinen großen Einfluss auf die Entwicklung von Amazon.
Also auch nicht dramatisch, diese Neuigkeiten. Wir werden es weiter verfolgen und schauen, wenn es dann Neuigkeiten gibt, können wir ja nochmal drüber sprechen. Jetzt schauen wir auf Jinko Solar. Ja, da gab es eher weniger Positives, was die Entwicklung des Charts angeht. Drei Jahres tief, glaube ich, sogar im Anfang der Woche gefallen. Ja. Aber jetzt gab es dann doch positive Neuigkeiten, man zahlt eine Dividende.
Ja, das war wirklich überraschend. Da musste ich mir gestern auch mehrmals die Augen reiben, dass Jinko Solar gestern angekündigt hat, eine Dividende zu zahlen. Und zwar 1,50 Dollar, eine Cash-Dividende. Das ist ganz ordentlich, 1,50 bezogen auf den aktuellen Kurs sind über 5% Dividendenrendite. Und da muss man sich schon fragen, wie machen die das? Und tatsächlich hat Jinko Solar, das hat auch der Firmenchef in der Begründung gesagt, in den ersten drei Quartalen gutes Geld verdient. Wobei interessant ist, er spricht von den ersten drei Quartalen, aber es sind eigentlich erst zwei bekannt. Das dritte läuft ja eigentlich noch. Mhm. Aber offensichtlich ist das dritte auch sehr gut gelaufen. Man hat allein im zweiten Quartal 3 Dollar pro Aktie verdient. Jetzt schüttet man 1,50 aus, also gerade mal den halben Quartalsgewinn. Das kann man sich durchaus leisten. Jetzt kann man sich argumentieren, mit einer Verschuldung, Nettoverschuldung von über 2 Milliarden Dollar, kann man sich das wirklich leisten. Aber da muss man auch sehen, dass auch andere Konzerne hochverschuldet sind. Nehmen wir jetzt mal Volkswagen mit, glaube ich, über 100 Milliarden Euro und trotzdem eine Dividende gezahlt wird. Also das kann man machen und das ist, glaube ich, auch ganz clever, weil man natürlich so auch viele auch Leerverkäufer verschreckt, die gesagt haben, ja, die Firma verdient zu wenig Geld. Man muss aber wissen, klar, Jinko Solar verdient bei 15 Milliarden Umsatz, ich glaube, nicht mal 200 Millionen Dollar, das ist relativ wenig. Aber jetzt schüttet man 75 Millionen aus. Da sieht man mal, dass es 1,50 pro Aktie sind, dass es doch gar nicht so wenig ist in Relation zu der Aktienanzahl. Also interessant und heute Nachmittag gibt es dann noch ein Business-Update für Jinko Solar, wo man Investoren über die aktuelle Situation operativ und finanziell informieren wird. Und ich denke mal, auch da wird man nochmal darauf hinweisen, dass es dem Unternehmen eigentlich sehr gut geht. Deutlich besser, als man anhand dieses Kursverlaufes vermuten könnte. Und da bin ich mal gespannt, was noch passiert. Also ich habe es, glaube ich, mehrfach gesagt, dass ich diesen Ausverkauf nicht mal nachvollziehen kann. Und vielleicht hat Jinko Solar jetzt die richtigen Wege gefunden, um das zumindest dem entgegenzusteuern und vielleicht mal zumindest zu einer Gegenreaktion am Markt zu führen.
Da sind wir noch ein paar wichtige Kennzahlen rund um
den Konzern. Genau, die sieht man mal ganz gut. Du hast ja gerade gesagt, wir sind auf dem Dreijahrestief. Also wir sind jetzt auf dem Stand. Das sind die Umsätze von 2019. Oder 2020 besser gesagt. Da hat Jinko Solar einen Umsatz gemacht von etwas über 5 Milliarden Dollar. In diesem Jahr wird man auf 15 Milliarden kommen. Also sein Umsatz verdreifacht. Und in der Zeit sollte eigentlich sich auch der Aktienkurs entwickelt haben. Denn auch 2020 war Jinko Solar ja jetzt nicht unbedingt teuer. Ganz interessant auch, wir haben im Moment auf Basis der Prognosen für das nächste Geschäftsjahr, da erzielt man ja wieder kleine Gewinne, wie man an den unteren Balken sieht, ein KGV von 2,8. Das ist auch für Jinko Solar, die ohnehin nie hoch bewertet waren, wirklich extrem niedrig. Und die Aktie war genau zweimal bei einem KGV von unter 3, das war einmal 2016. Danach hat sich die Aktie verdoppelt und es war beim Corona-Crash 2020, danach hat sich die Aktie mehr als verfünffacht.
Also, haben wir auch noch den 10-Jahres-Chart.
Genau, da sehen wir es mal ganz schön. Ja, haben wir auch noch da,
sehr gut. Genau, da sehen wir ja dann die Entwicklung.
Genau, einmal 2016, da waren wir hier beim KGV von 2,8. Danach, das ist eine Verdopplung, sieht man jetzt nicht so gut, weil der Chart ist, glaube ich, logarithmisch, auch wenn nicht. Aber auf jeden Fall war das eine Verdopplung. Und hier sieht man Corona-Tief, da waren wir bei KGV von unter 3. Und danach gab es diesen enormen Anstieg. Das war sogar mehr als eine Vervierfachung. Ja, und jetzt sind wir wieder bei einem KGV von unter 3. Und Ja, auf jeden Fall. Ich sage mal so, wenn sich der Kurs verdoppeln würde, dann wären wir gerade mal hier, wo wir eigentlich das Ganze, die ganzen letzten zwei Jahre im Schnitt waren, nämlich um die $50. Das ist zumindest mal möglich, ohne dass die Aktie dann wirklich überteuert wäre.
Na gut, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht und blicken auf SolarEdge. Die haben ja auch ziemlich gelitten. In diesem Jahr ging es 55% für den Wert nach unten, ja, und gerade eben zuletzt, nachdem man sich seitwärts orientiert hat. Gibt es da Hoffnung am Horizont, eine Trendwende?
Ja, Hoffnung gibt es immer.
Berechtigte
Hoffnung? Ja, die Hoffnung ist schon berechtigt. Wir haben jetzt auch hier ein KGV von, ich glaube, 15 oder 16 fürs nächste Jahr. Auch das ist für SolarEdge historisch absolut niedrig. Und man sieht ja, das ist jetzt vielleicht nicht so direkt auf SolarEdge bezogen, aber gibt ja in Deutschland dieses Förderprogramm neu aufgelegt, was gefördert werden Solaranlagen mit Speicher und mit Elektroladeplatz. Die Förderung war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. 300 Millionen Euro an Fördergeldern sind weg. Mich ärgert es ein bisschen, weil ich habe genau das ja schon zu Hause, aber schon seit ein paar Jahren. Also ich habe ohne Förderung, aber dennoch, ich habe, glaube ich, in der Zeit schon, also in den letzten vier Jahren, das Geld fast wieder drin, was ich damals ausgegeben habe, vor allen Dingen durch die Solaranlagen und den Speicher. Das zeigt, dass die Nachfrage sehr groß ist. Und genau das bietet SolarEdge an, nämlich also jetzt keine Solarmodule, aber Wechselrichter für Solaranlagen, dann die Speicher für Solaranlagen und auch die Ladestationen für zu Hause. Und insoweit ist man eigentlich von dem Trend, nur dass in den USA das Geschäft so ein bisschen gelahmt ist in den letzten Monaten. Aber ich glaube auch hier, wenn die Fördergelder richtig positioniert werden, wie man jetzt in Deutschland gesehen hat, dann kann es auch da eine Belebung geben. Und SolarEdge verkauft ja, und das muss man auch wissen, einen Großteil seiner Produktion in Europa. Und ich warte zum Beispiel immer noch auf meinen SolarEdge-Wechselrichter. Der ist immer noch nicht da. Also meine Module auf dem Dach.
Dabei soll es jetzt ja eigentlich wieder besser werden, was diese Lieferketten
oder eigentlich schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, ja, jetzt ist der Sommer vorbei und wahrscheinlich so pünktlich dann zum November kommt dann der Wechselrichter. Also Fakt ist, wenn ich mir den Chart anschaue, oder da muss man kein Chartentdecker zu sein, um zu erkennen, dass ein Boden hier noch nicht gebildet worden ist. Das kann jederzeit passieren. Wer jetzt hier einsteigt, handelt antizyklisch und mutig. Ich finde aber auch richtig, denn es ist die Frage, also es ist eigentlich nur die Frage, wann die Aktie wieder nach oben dreht und nicht ob. Denn dass der Markt läuft, dass der übergeordnete Trend intakt ist, das ist klar. Und SolarEdge nochmal bedient gleich mehrere Wachstumsmärkte, nämlich Wechselrichter, Speicher und dann noch Elektroladeplätze und dann noch die nötige Software dazu. Also für mich ist das ein Unternehmen, das in einigen Jahren zu den ganz Großen der Energiebranche zählen wird. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt bei 120, 130, 150 oder bei $100 einsteige. Natürlich, je tiefer, desto besser. Aber wir sind, glaube ich, eher unten als oben. Am Ende ist es so, der Markt hat immer recht. Also dieser Kurs, da kann ich jetzt sagen, der ist mir zu niedrig. Aber anderen ist es vielleicht immer noch zu hoch. Aber er ist zumindest im langfristigen Trend eher niedrig als hoch, so viel lässt sich sicher sagen.
So kann man eindeutig erkennen, definitiv. Wir bleiben noch in der Energiebranche, schauen auf ein Unternehmen, was wir hier noch nie besprochen haben, Consol Energy. Wie bist du da? Es sieht viel besser aus.
Genau, jetzt kann man sich mal fragen, also ich wollte dich eigentlich fragen, aber du weißt es schon, habe ich gerade rausgefunden.
Nur, weil ich gegoogelt habe.
Genau, in welchem Bereich diese Firma unterwegs ist. Klar, Energie, das sagt der Name schon, aber was für Energie? Und es ist erstaunlicherweise Kohle. Mhm. Da kann man mal sehen, mit Kohleaktien, also die Aktie hat sich in den letzten drei Jahren mehr als verzwanzigfacht. Mhm. Gut, sie ist vorher auch extrem gefallen, aber das ist schon beeindruckend. Consol Energy ist ein Kohleanbieter aus den USA. Man fördert Kohle und verkauft sie interessanterweise zu größten Teilen ins Ausland, weil ja dort, unter anderem auch in Deutschland, die Kohleproduktion stark zurückgefahren worden ist. Man aber trotzdem noch Kohle braucht, auch für die Stromproduktion. Und deswegen kann man ordentliche Preise verlangen. Hat satte Margen. Trotz dieses Anstiegs hat die Aktie immer noch ein sehr attraktives KGV von 5. Aber jetzt kommt natürlich das Aber. Ich würde natürlich nicht in Kohle investieren. Jetzt nicht, weil ich grundsätzlich nicht in Sachen investiere, die ich nicht mag. Aber es ist natürlich auch so, dass der Kohlepreis sehr stark schwankt und man sehr stark abhängig ist von den Preisen. Und natürlich ist jetzt Kohle nicht der Markt, der in den nächsten Jahren explodieren wird, sondern eher ein schrumpfender Markt. Klar, man hat jetzt diese Sondersituation ausgenutzt, dass eben zeitweise zu wenig Kohle am Weltmarkt war. Aber ob das Bestand hat, weiß ich nicht. Nur um mal zu zeigen, dass, ist interessant. Also wenn man jetzt hier eine Solaraktie nimmt, die läuft genau andersrum, da fragt man sich schon, haben wir ja vielleicht doch keinen Energiewandel, keine Energietransformation? Doch, die haben wir. Es ist eben nur so, dass gerade bei so Disruptionen, so Preisschwankungen oder Preissondersituationen auftreten können, die eben von Firmen ausgenutzt werden. Und das hat zu diesem Anstieg geführt. Ich glaube nicht. Schauen wir mal, dass in den nächsten 3 Jahren das so weitergeht. Also nochmal eine Verzwanzigfachung wäre dann schon erstaunlich. Im Gegenteil, also ich denke mal, dass tatsächlich der übergeordnete Trend raus aus Kohle, rein in erneuerbare Bestand haben wird und dann auch entsprechend sich auf die Aktienkurse auswirken wird.
Wir können den Wert immer im Hinterkopf behalten und immer wieder mal auf den Chartverlauf blicken.
Genau.
Interessant ist es definitiv. Das hat mich auch echt überrascht, als ich danach gegoogelt hatte. Schauen wir auf BMW. Da gab es gestern Dienstag Neuigkeiten, was das automatisierte Fahren angeht. Gute Neuigkeiten seitens des Unternehmens. Ja. Man kommt offenbar gut voran. Stufe 3, wenn wir noch in diesem Jahr auf den Weg bringen oder einführen. Läuft man da Tesla ein bisschen den Drang ab?
Die Genehmigung für autonomes Fahren Level 3 bekommen. Und tatsächlich genau die Nachrichten kamen sofort. Tesla hat ja nur Level 2, BMW hat Level 3, BMW hat Tesla überholt. Nein, kann man ganz klar sagen. Weil wenn man mal so ein bisschen genauer schaut, was BMW, wofür man die Genehmigung bekommen hat, dann ist es tatsächlich, also der Unterschied zwischen Level 2 und Level 3, bei Level 2 kann ich tatsächlich das Auto alleine fahren lassen. Das Auto übernimmt die Haftung, BMW übernimmt die Haftung für Schäden, die auftreten. Ich kann, während ich fahre, E-Mails schauen, Zeitungen lesen. Jetzt kommt aber die Einschränkung. Diese Genehmigung hat BMW nur bekommen oder BMW bietet es nur an bis 60 Stundenkilometer im Stau, bei guter Witterung, bei einem vorausfahrenden Fahrzeug. Irgendeine Einschränkung war noch. Ah ja, und Spurwechsel gibt es auch nicht.
Okay.
Also es ist im Prinzip das, was ich mit meinem VW Passat vor 10 Jahren auch schon hatte. Also im Prinzip so ein Abstandshalter, der nur im Stau funktioniert. Weiß ich nicht, ob das jetzt die große Meldung ist, ist es sicherlich eher nicht. Man will dann die Geschwindigkeiten langsam hochfahren, aber Tesla bietet zwar nur Level 2 an, dafür eben überall, auch im Stadtverkehr. Und das ist schon ein bisschen was anderes, auch ein bisschen komplexer, als einfach nur im Stau hinter einem Auto herzufahren. Also das ist jetzt nicht so der...
Gut, 60 Stundenkilometer ist jetzt nicht Stau, also bis zu 60
Kilometer. Ja, okay, gut, okay, ja. Aber für die Autobahn ist es 60 jetzt auch nicht unbedingt ein Tempo, was man oftmals fährt. Also es sei denn, man ist im Stau. Also Tesla fährt auf der Autobahn, also Level 2 geht bei Tesla auf der Autobahn bis 160 oder 155 Stundenkilometer. Das ist schon ein bisschen was anderes. Und man kann auch die Spur wechseln und ja, ist jetzt sicherlich nicht das große Ding. Die Aktie, finde ich, hält sich noch recht gut, wenn ich mir andere Autohersteller anschaue. Aber auch, sicherlich jetzt kein Investment. Denn ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich würde keine Autohersteller mehr kaufen oder haben wollen, die eben im Elektroautobereich schwach sind oder die eben auch noch Verbrenner bauen. Und insoweit fällt BMW da auch raus. Da hilft auch jetzt die Meldung mit dem Staupiloten nicht so viel.
Aber dafür haben wir jetzt die zwei Werte, auf die du setzen würdest und setzt Tesla zum einen, wobei es da jetzt auch wieder Strafzolldrohungen gibt in der EU, weil sie in China Subventionen bekommen haben sollen.
Dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Also was da für komische Gedankengänge stattfinden, dass ich jetzt einen Autohersteller aus den USA, der in China produziert, verdächtige, dass er Subventionen aus China bekommen hat, dann wird es irgendwann echt schwierig. Vielleicht sollte man sich lieber auf die Produktion von konkurrenzfähigen Autos konzentrieren und dann hat man diese Probleme auch nicht. Tesla macht das. Ich habe gerade noch gelesen, dass man jetzt in China diese Gigapress, also diese gigantischen Pressen für die Karosserieteile, nochmal verbessert hat. Man hat jetzt den Mittelteil des Autos, kann man auch aus einem Teil herstellen. Kostenvorteil 40%. Gewichtsvorteil 10%, also man ist immer noch dabei, die Produktion noch effektiver, noch besser, noch schlanker zu machen. Kommt man gut voran. Der Gigatruck, sage ich jetzt schon, Cybertruck, ja, Giga stimmt auch, der ist schon ziemlich groß. Ja. Der wird dann jetzt auch bald ausgeliefert und es stehen an die Auslieferungszahlen vom 3. Quartal, kommen Anfang des Monats. Vielleicht mal ganz kurz einen Blick, genau, das ist ganz schön, habe ich nochmal mitgebracht. Thema Profitabilität. Das hier ist der Cashflow der Autobranche insgesamt weltweit der letzten Jahre. Da sieht man eher relativ konstant. Also es gab immer mal Schwankungen, 120, witzigerweise 122, 91, 122, 88. Das sind immer die 12 Monate bis Juni 23, Juni 22. Und das hier ist der Free Cashflow von Tesla. Und da sieht man, dass erstmal die Schwankungen nicht da sind, dann gab es hier einen schönen Anstieg und das Niveau wird eigentlich gehalten. Interessant ist eigentlich diese Zahl. 6,8% des gesamten Cashflows der Autobranche macht Tesla. Dabei ist der Marktanteil an verkauften Autos nur bei 1,9%. Das erinnert mich so ein bisschen, also jetzt mal weit gedacht, an Apple, die ja auch nur einen Marktanteil haben weltweit bei Smartphones von 15%, aber 80% des Gewinns machen. Und bei Tesla ist es jetzt ähnlich, man zieht also in Relation mehr als dreimal so viel Gewinn, wie man Absatz macht. Und das ist umso erstaunlicher, als ja die etablierten Autohersteller mit ihren Verbrennern den Löwenanteil der Gewinne erzielen und eigentlich alle mit Elektroautos Verlust machen. Und Tesla macht ja bekanntlich nur Elektroautos und macht mit denen jetzt schon deutlich mehr Gewinn prozentual als die gesamte Autobranche. Und ich habe es ja gerade gesagt, wenn sie diese Kostenvorteile, diese Effektivität noch weiter fortsetzt und man jetzt nicht noch mehr die Preise senkt, dann kann sogar sich dieser Anteil noch weiter erhöhen.
Da haben wir noch eine zweite Grafik passend dazu.
Genau, das sind jetzt die Prognosen für die Auslieferung im dritten Quartal. Das rote sind die Analystenprognosen und das blaue sind die Analystenprognosen eines, eines freien Analysten, der auf X, also auf Twitter, sehr aktiv ist, der auch von etablierten Analysten wahrgenommen wird, der sehr detailliert sich die Absatz- und Verkaufszahlen und Produktionszahlen anschaut und daraus dann eine Prognose ermittelt. Oder sieht man, seine Prognose war auch zu Anfang, also im Juli noch bei 467.000, ist jetzt runtergegangen auf 442.000 und auch die Analystenprognosen sind leicht runtergegangen. Also man glaubt tatsächlich jetzt, dass das dritte Quartal nicht mehr ganz so gut gelaufen ist. Das hat viele Faktoren, vor allen Dingen auch die rückläufigen Zahlen beim Model 3 durch das Update, was hier kommt, sind erstmal die Verkäufe zurückgegangen. Wird man sehen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Aktie unter Druck gekommen ist zuletzt, weil man eben jetzt tatsächlich für das dritte Quartal nicht mehr mit einem neuen Rekord rechnet, sondern eben mit weniger Verkäufen. Ist auf der anderen Seite wiederum die Chance, dass die Zahlen dann doch besser werden. Wir werden es sehen. Ich glaube, am 2. Oktober, also Anfang nächster Woche, wissen wir dann mehr. Zum Aktienkurs nicht viel zu sagen. Klar, kleine Rücksetzer, aber jetzt auch nichts Dramatisches.
Dann sind wir mal sehr gespannt auf die Zahlen dann Anfang nächster Woche und ob sie über oder unter oder genau die Erwartungen treffen.
Genau.
BYD, schauen wir da noch drauf. Die haben gestern, ich glaube es war gestern, ordentlich verloren. Gab es konkrete Gründe für den erneuten
deutlichen
Rücksetzer? Nee, war wieder mal Marktschwäche.
Nee, gab es nicht. Es gibt jetzt auch wirklich nichts Neues. Auch BYD wird dann, BYD bringt ja immer monatliche Zahlen, Anfang Oktober seine Zahlen vorlegen. Es gibt wirklich nichts Neues, was man jetzt wissen müsste. Es gibt nach wie vor diese Anschuldigungen oder die Untersuchungen wegen verdeckter Subventionen oder wegen Subventionen insgesamt. Was dabei rauskommt, ist völlig offen. Mhm. Im Prinzip gibt es zu BYD gar nicht so viel zu sagen. Nur, dass man, ja, die Aktie ist im Vergleich auch zu Tesla wirklich massiv unterbewertet. Aber das ist ja auch schon länger. Insoweit auch hier mal die Zahlen erwarten, wobei bei BYD diese Zahlen monatlich nicht ganz so wichtig sind. Aber man ist auf einem guten Weg. Und
du wolltest einfach gerne nochmal draufschauen an der Stelle.
Ja, genau. Wahrscheinlich ist er einfach nur stehen geblieben vom letzten Mal. Aber es ist schon interessant. Es ist für mich eigentlich, wenn ich mir jetzt eine Autofirma aussuchen dürfte, die ich nur empfehlen oder kaufen dürfte, dann wäre das sicherlich BYD. Okay. Weil das Kurspotenzial auch im Vergleich zu Tesla einfach noch größer ist. Man muss sich überlegen, dass Tesla immer noch 7-mal so hoch bewertet ist wie BYD. Obwohl man bei den Verkaufszahlen, wenn man Hybride einrechnet, ist BYD sogar schon vor Tesla. Man ist auf dem Weg in die Profitabilität oder ist schon sehr profitabel geworden. Also darum ist das, wenn es nur eine Autoaktie geben würde, wäre das dann die erste.
BYD, das wäre vor 3 Jahren, hättest du es wahrscheinlich auch noch anders formuliert. Oder vor 2.
Ja, aber wenn es 2 sind, dann ist Tesla natürlich sofort mit dabei.
Ja gut, du darfst auch auf 2 setzen, so ist es ja nicht. Es gibt Neuigkeiten beim nächsten Wert, auf den wir blicken, auf Vanel. Also gut, was heißt Neuigkeiten? Es gibt eine schlechte Nachricht nach der nächsten und der Kurs fällt auf einen Tief nach dem nächsten. Jetzt war es gestern ein Analystenkommentar von Bernstein, die haben dann nochmal mehr für Druck gesorgt.
Ja, das ist das Problem und das sagen auch viele Analysten jetzt, dass Neil es einfach nicht schafft, diese riesen Pipeline, die man hat, also Pipeline sind ja immer so potenzielle Aufträge, die auch in echte Aufträge umzusetzen. Man meldet auch wenig neue Aufträge. Wie gesagt, man hat jetzt tatsächlich eine alte Meldung, dass man eine Fabrik in den USA bauen will, nochmal vorgeholt. Und das sind alles so Sachen, die kommen natürlich am Markt nicht gut an, wenn tatsächlich Neuigkeiten ausbleiben und dann wieder alte Sachen aufgewärmt werden. Und ja, Neil hätte schon längst viel weiter sein müssen, auch was die Auftragsvolumen angeht. Man ist ja immer noch, man denkt immer, 72 Cent wäre jetzt günstig, aber wir reden hier immer noch von 1,2 Milliarden Euro bei einer Firma mit einem Jahresumsatz von unter 200 Milliarden, also immer noch 6-facher Umsatz. Und da muss eigentlich viel mehr kommen, hätte viel mehr kommen müssen. Das ist ausgeblieben. Und wenn man sich so anschaut, wie sich die Wasserstoffbranche entwickelt, gerade im Bereich Transport, in Dänemark alle Wasserstofftankstellen geschlossen, Wasserstoffautos gibt es per se im Prinzip nicht oder bis auf ein paar hundert, die irgendwo rumfahren. Im Lkw-Bereich tut sich auch wenig. Also da kann man schon schwarz sehen. Und ich wüsste jetzt gar nicht, sagen wir mal so, wir sind immer noch bei 1,2 Milliarden, eine Firma mit 200 Millionen Umsatz, Wachstum 30-40%. Würde ich vielleicht mit einem dreifachen Umsatz bewerten, dann komme ich auf 600 Millionen. Das wäre von jetzt ab immer noch mal eine Halbierung. Soweit glaube ich nicht, oder weiß ich nicht, ob wir hier schon unten sind oder eher noch oben. Man muss sich jetzt vormachen, meine, wir waren ja mal bei 3 Euro, kann man sich ja kaum vorstellen. Jetzt hat sich die Aktie also schon in etwa geviertelt. Aber ich habe ja auch bei 3 Euro gesagt, das sind absolute Mondpreise in einer Branche. Wenn alles so gekommen wäre, wie sich die kühnsten Optimisten erwartet hätten in den letzten 2 bis 3 Jahren, selbst dann wären Kurse von 3 Euro viel zu hoch. Aber dann wären zumindest Kurse vielleicht von 1 Euro realistisch. Aber jetzt ist die Branche schlecht gelaufen. Und das nächste Problem ist natürlich, dass Neil auch gegen große Konzerne konkurrieren muss, wie Linde zum Beispiel oder auch andere große Anbieter aus dem Bereich. Und da ist natürlich für einen so kleinen Konzern schwierig.
Auch der nächste Konzern hat enttäuscht am Dienstag mit Geschäftszahlen, die man vorgelegt hat. Verbio.
Ach, wir haben noch so, das. Ach Mensch, das, da sieht man es nochmal. Wir waren tatsächlich bei 3 Euro. Das war dieser Wasserstoff-Hype. Mhm. Das ist ja noch alles okay. Einen Hype haben wir eigentlich in jeder neuen Branche. Dann gibt es diese Enttäuschungsphase. Und dann gibt es eigentlich den nachhaltigen Anstieg. Den haben wir jetzt hier irgendwie nicht so gesehen. Mhm. Also das haben wir zum Beispiel im Batteriesektor. Da haben wir auch so einen Hype gehabt. Genau zu der gleichen Zeit. Dann gab es diesen Rücksetzer und viele Batterie- oder einige Batterieaktien sind jetzt wieder kräftig gestiegen, aber im Wasserstoffbereich ist das eben ausgeblieben.
Dann jetzt schauen wir auf Verbio. Die Zahlen vorgelegt haben deutlich weniger verdient als gedacht im Vorfeld und auch der Gewinnausblick hat enttäuscht. Die Aktie auch unter Druck.
Was ja, du mit den Zahlen? Schwieriger Markt. Ich habe auch noch nie einen Freund von Biokraftstoffen, werde ich auch nicht mehr werden, weil es schließt sich mir überhaupt nicht, wie ich aus Lebensmittel oder wie ich aus Pflanzen Kraftstoff mache. Das macht eigentlich wenig Sinn, nur um das Etikett sauber drauf zu machen. Tatsächlich hat Verbio das Problem, dass viel Treibstoff, wahrscheinlich aus Palmöl gemacht, aus China importiert wird, was die Preise kaputt macht. Ohnehin ist die Preisfindung bei diesen Kraftstoffen recht schwierig und auch sehr schwankungsanfällig, was natürlich auch sich auf die Zahlen von solchen Unternehmen immer wieder durchschlägt. Insoweit ist es für mich einfach eine Aktie, die... Wer diesen Bereich mag, soll investieren. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich verstehe es auch nicht. Und es sind zu viele Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen, die das Unternehmen selber gar nicht beeinflussen kann. Insoweit ist es einfach für mich ein Nicht-Investment. Okay. Aus. Auch wenn jetzt, wobei gut sieht er eigentlich wenig aus, so richtig erholen tut sich die Aktie nicht. Und ich glaube, es wird auch weiter schwierig.
Also damit kannst du nicht so viel anfangen mit der nächsten Branche an sich. Vielleicht etwas mehr, TUI, aber die Aktie ist dennoch auf dem Allzeittief gefallen.
Ja, ich reise gern und ich habe es, glaube ich, auch vor 2 Wochen gesagt, da hat der TUI nochmal ein Update gegeben und sah ja sehr gut aus. Warum die Aktie jetzt, die war jetzt, glaube gestern sogar unter 5 Euro, nochmal auf einen, glaube ich, sogar ein Allzeittief gefallen ist, erschließt sich mir nicht. Das einzige Warnsignal, was ich die letzten Wochen eigentlich immer schon hatte, ist, ich glaube, es gibt keine Aktie, die von Privatanlegern und auch von Spekulanten im Moment mehr gekauft wird als TUI. Das ist so der absolute Liebling. Klar, die Aktie ist optisch günstig, sie kennt jeder, es ist eine Branche, die jeder mag. Und irgendwie ist es eigentlich immer so, wenn alle einer Meinung sind, klappt es in der Regel nie. Und darum, vielleicht muss jetzt nochmal diese Rücksetzer passieren, damit auch die letzten Optimisten sich verabschieden. Wobei ich glaube, da haben sie immer noch nicht alle verabschiedet. Man kann immer in jede Richtung argumentieren. Ich kann sagen, die Reisebranche läuft wieder, TUI ist fast auf dem Niveau von vor Corona. Die Aktie müsste eigentlich viel höher stehen. Ich kann aber auch sagen, die Bilanz hat sich deutlich verschlechtert. Es gibt viel, viel mehr Aktien durch die ganze Kapitalerhöhung. Die Schuldenlast ist riesengroß. Da muss man jetzt wieder sehen, zu welcher Seite das Pendel mehr ausschlägt im Moment, eher in die Richtung. Also ich finde eigentlich, dass TUI auf dem Niveau attraktiv ist, aber natürlich auch hier, der Markt hat immer recht, wir sind unter 5 gewesen. Und es sieht jetzt nicht so aus, als wenn jetzt hier sofort die Trendwende nach oben passiert. Ich würde mir als Trader, gebe ich jetzt keine Ratschläge, weil ich bin kein Trader, aber als Investor würde ich mir das vielleicht nochmal anschauen, bis da wirklich ein bisschen mehr Stabilität drin ist.
Also setz mal auf die Watchlist und blicken bald mal wieder drauf. Dankeschön für den Moment, Alfred, für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.